Und guten Morgen allen Menschen, die ihr hier seid. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich begrüße ganz besonders unseren neuen Moderator Wolfgang Scholl. Ich begrüße alle Leute, die am Screen mitschauen. Ich begrüße unseren Gastprediger, Gast eigentlich nicht. Ich begrüße Rolf Zyrus ganz herzlich. Ich begrüße alle Geburtstagskinder, die hier im Saal sind, die Großen auf jeden Fall. Falls es noch Kleine gibt, die begrüßen wir auch. Ihr könnt hinterher mal gucken, wer das ist, der heute Geburtstag hat. Alle Kinder begrüße ich ganz, ganz herzlich. Wunderbar, dass wir hier zusammen sind. Und dieser Gottesdienst, das ist ein spannendes Thema, was uns heute erwartet. Das Thema heißt nämlich, wenn mir alles zu viel wird, wo finde ich Schutz? Boah. Also, letzte Woche, es war ja zwischendurch, es gab einen Tag, ne, da war alles zu viel. Ne?
Ja.
War alles irgendwie so, wie gut, dass ich einen Schirm habe. Aber weißt du, was heute Morgen passiert ist?
Sag's mir.
Wir sind gestern Abend spät nach Hause gekommen und da hatte ich auch manchmal das Gefühl, es wird mir alles ein bisschen viel. Weißt du, was ich dann am liebsten mache? Ich ziehe mir so die Decke über den Kopf und denke, ach, lass mich doch alle, Entschuldigung, in Ruhe. Und dann habe ich gedacht, vielleicht gibt es noch was Besseres.
Ja, was Besseres weiß ich nicht, ob das jetzt für dich besser ist. Also bei mir ist das so, ich brauche auch manchmal viel Schutz, vor allen Dingen bei so einem Wetter.
Ach so,
und wenn, ja. Und wenn ich wandern gehe, dann mache ich das in der Regel so.
Oh, cool.
Ja, ist jetzt nicht meine schönste, weil ich habe auch die Eigenschaft, dass ich meine Kappen oftmals auf einer Bank liegen lasse. Und von daher gehe ich immer mit meinen günstigen Kappen wandern. Aber, Martina, wenn ich das so sehe, du mit deinem Schirm, mit deiner Decke, dann sind wir beide ja eigentlich so für ganz viele Lagen auch schon ganz gut gewappnet, ne? Auch welches Wetterphänomen uns droht oder wie auch immer. Und heute soll es ja im Gottesdienst, wenn ich richtig informiert bin, auch so um das Thema Schutz gehen.
Ja, habe ich gehört.
Ne? Hast du auch gehört,
ja. Bin ich gespannt.
Bin ich auch schon gespannt. Das war mein Wort.
Okay.
Ja, aber zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich ganz gerne den Losungstext vorlesen und mit uns zusammen beten. Ich bitte euch dazu, soweit möglich aufzustehen. Der Losungstext, der für heute gezogen ist, steht in Psalm 116. Es ist der Vers 1. Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Ist das nicht ein toller Vers? Wir haben jemand, der auf uns hört. Und dafür wollen wir jetzt auch beten, dass das hier auch wahr wird, hier im Gottesdienst. Ja, lieber Vater im Himmel, so danken wir zunächst, dass du uns hier in Frieden und Freiheit die Möglichkeit schenkst, als Gemeinde zusammenzukommen, Gottesdienst zu feiern, dich zu erleben hier in dieser besonderen Situation, in dem Wort, in Liedern, in dem Gegenüber, mit dem wir zusammen sind. Herr, du offenbarst dich uns, wenn wir unser Herzen öffnen für dich. Das wollen wir tun hier. Und wir sind so froh, dass du ein Gott bist, der uns hört und der uns sieht. Und dass wir zu dir kommen können mit unseren Anliegen. Und dass wir wissen dürfen, nichts ist dir zu klein und erst recht nichts ist dir zu groß. Und dafür bitten wir an diesem Sonntag, segne du diesen Gottesdienst. Segne du die Predigt von Rolf, dass sie auf offene Herzen trifft. Segne du uns, damit wir hören können. Hab ganz herzlichen Dank für diese Stunde. Amen.
Amen. Lasse, du hast noch eine Ansage für uns. Danach singen wir gemeinsam.
Ja, liebe Gemeinde, ich darf Nachrichten von Familie Karas weitergeben. Familie Karas wird kommenden Mittwoch die Beisetzung ihrer Tochter Salome begehen mit einem Trauergottesdienst. Und sie würden eigentlich gerne die ganze Gemeindegemeinschaft daran teilhaben lassen, haben aber nach reiflicher Überlegung auch für sich festgestellt, dass im engsten Kreis der Familie für sie der angebrachte Rahmen ist und hoffen da auf das Verständnis und freuen sich dann aber darauf, hier in der Gemeinschaft im persönlichen Gespräch dann wieder Anteil geben zu können. Das wollten sie euch aber wissen lassen, dass ihr informiert seid, dass wir auch im Gebet und in Gedanken mit dabei sein können. Danke euch.
Unseren Prediger von heute, Rolf Cyrus, kennen wir ja schon lange, aber vielleicht nicht alle, Rolf. Deshalb laden wir dich einfach ein. Wir haben da was vorbereitet. Und zwar, wir wollen dir einfach mal ein paar Fragen stellen. Und wenn du darüber hinaus uns noch was erzählen willst über die vier Fragen, die wir so vorbereitet haben, hast du dafür auch den Raum, weil wir freuen uns so, dass du da bist und wollen ein bisschen Anteil nehmen an dir.
Schön.
Und deinem Leben. Und meine erste Frage wäre, sag mal, wie würdest du denn deine aktuelle Lebenssituation mit 3 Adjektiven beschreiben?
Oh, also sehr lebendig, voll und inspirierend.
Okay, das klingt spannend. Das heißt, das ist hinterher noch Fragebedarf an dich.
Soll ich weitermachen, ja? Rolf, wir haben uns ja erst heute Morgen kennengelernt. Ja. Ne? Also ich weiß von dir nur das, was ich im Netz gefunden habe.
Oh.
Es ist ja nicht so, dass ich dich einfach hier befrage, ohne nicht so ein bisschen was zu wissen. Ich habe mich also über dich informiert. Du bist sowohl Gemeindepastor der FEG Bruchmühlen im Kreis Herford. Du bist freier Theologe, was immer das ist. Du bist auch Trauerredner.
Ja.
Und du bist Musiker in der Band.
Ja.
Heute predigst du dann zum Beispiel hier auch noch. Habe ich irgendwas vergessen?
Ja, ich bin auch noch Familienvater.
Ja. Gut, also, jetzt sag mal, ist das nicht ein bisschen viel für eine einzige Person? Hast du übernatürliche Kräfte, hast du einen Zaubertrank oder sowas?
Nein, ich sagte das vorhin schon, ich empfinde das diese unterschiedlichen Lebensfelder, in denen ich unterwegs bin, dass die nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern dass die sich ergänzen. Und das tut gut. Also zum Beispiel, wenn ich als Trauerredner unterwegs bin und Menschen begleite, dann ist das für mich ein Ort, wo ich immer wieder auch von Jesus erzähle und wie ich von Jesus so Hilfe und Kraft bei ihm finde, wenn es so ums Thema Tod geht, um diese Fragen von Trauer. Und wenn ich dann wieder in die Gemeinde komme, dann bin ich ganz voller Eindrücke und dann bin ich auch mittendrin im Predigen oder im Reden vor vielen Leuten. Also das ist keine Konkurrenz, dass die Mengen stimmen, dass es mir nicht über den Kopf wächst, da vertraue ich auf Gott. Also das ist wirklich immer wieder mein Gebetsanliegen, dass die Dinge zusammenpassen. Und das hat bisher auch sehr gut funktioniert.
Ja, Du kommst ja auch ganz gut gelaunt hier an und du wirkst sehr entspannt. Ja. Machst du weiter?
Mach weiter.
Soll ich weitermachen?
Gut. Ich kann gut weitermachen,
oder? Ja, ich mach das. Also ich habe auch in meinem Bekanntenkreis einen ehemaligen FEG-Pastor, der jetzt als Trauerredner arbeitet. Mhm. Dem habe ich die Frage noch nicht gestellt, aber mir ist in deinem Zusammenhang eingefallen. Wenn du als Trauerredner engagiert werden sollst, gibt es da für dich eine Grenze, so eine rote Linie, wo du sagst, nee, die Beerdigung übernehme ich nicht, da müsste ich mich ja total verbiegen?
Also die Frage kann ich gut verstehen, die habe ich mir am Anfang auch gestellt, als ich noch nicht angefangen habe. Je länger ich dabei bin, stellt sich die Frage nicht, weil ich mich jetzt total verbogen hätte, das glaube ich nicht, sondern weil eigentlich die Arbeit als Trauerredner eine Dienstleistung ist. So, ich sag mal, so eine diakonische Dienstleistung. Also ich begleite Menschen dabei, die einen lieben Angehörigen verloren haben. Ich helfe ihnen, die Trauerfeier vorzubereiten, Abschied zu nehmen. Und in dem Zusammenhang mache ich ganz stark biografische Arbeit. Ich frage, wie war denn das Leben mit dem Verstorbenen? Was habt ihr gemacht? Was war wichtig? Und das sind alles Sachen, da diene ich den Leuten so. Das ist auch nichts, wo ich als Pastor in Erscheinung trete, sei mal mit dem Anspruch, jetzt halte ich eine Predigt. Ich sage den Leuten immer, ich arbeite auch als Pastor. Ich habe meine Überzeugung als Christ, gerade auch wenn es um Sterben und Tod geht. Aber ich bin nicht dazu da, ihnen das überzuhelfen, sondern jetzt diene ich ihnen und helfe ihnen, dass sie eine gute Abschiedsfeier kriegen. So, und da gibt es keine Probleme. Dann sage ich Ihnen, ich möchte in jeder Trauerfeier auch einen Hoffnungsimpuls geben. Da möchte ich sagen, nicht nur zurückschauen und sagen, wie schade ist jetzt der Verlust, vielleicht auch Dankbarkeit, sondern nach vorne schauen und sagen, was macht uns denn jetzt Mut? Und da sage ich, da rede ich auch als Christ. Und da hat aber noch nie jemand was gegen gesagt. Ich war also mit Leuten, haben gesagt, wir wollen nichts Christliches in der Trauerfeier haben, das unterscheide ich. Also kein Vaterunser, kein Segen, keine sonst wie christliche Rituale, aber wenn ich spreche, habe ich bisher immer alle Freiheit gehabt, auch zu sagen, warum ich Hoffnung angesichts des Todes habe und wie Jesus wirklich die Brücke auch für uns zu Gott, dem Vater, ist und so weiter. Also da bin ich frei.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Rolf, ich habe eine ganz einfache Frage. Wohin möchtest du noch mal reisen in deinem Leben?
Also überall, wo es warm ist und die Sonne scheint. Ne?
Ja.
Also wo ich jetzt nicht mehr so hinreisen möchte, ist USA. Da habe ich irgendwie, da habe ich nicht so das Zutrauen im Moment. Aber wir fahren jetzt im Sommer nach Spanien, da bin ich schon ganz glücklich so. Vielleicht mal wieder nach Paris, das war sehr schön.
Und Dankeschön, Rolf. Gibt es sonst noch was, was einfach dir wichtig ist, wo du dich noch ein bisschen vorstellen möchtest hier sonst?
Ja, ich werde ja manches auch in der Predigt sagen. Als ich hier reinkam, habe ich das total erinnert an die Zeit. Ich bin ja gegangen als Pastor in der Zeit, wo Corona noch in den Ausläufern war. Und ich habe oft hier vorne gestanden, eine Predigt gehalten. Da war Kelvin und so, Pierre. Und dann haben wir Aufnahmen gemacht von der Predigt und so. Das war eine komische Zeit, wirklich. Und ich freue mich total, dass hier wieder Menschen im Gottesdienstsaal sitzen. Das ist total schön und da bin ich sehr dankbar. Ja.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Dann hören wir dich gleich in der Predigt. Und jetzt hat die Sabine Bracker noch eine Ansage. Herzlich willkommen. Ich gebe dir das Mikro. Bis gleich.
Ja, wenn man das Mikro weitergibt, ist immer so ein bisschen die Gefahr, was kommt jetzt? Weil ich mache auch noch einen Satz vorneweg an den Rolf persönlich, aber auch an die Gemeinde. Vor gut 13 Jahren hat mich der Rolf angesprochen und ich würde immer raten, wenn der Pastor fragt, ob man was machen könnte, sollte man das ruhig machen. Und zwar war das im Frühjahr, ich denke von vor 13 Jahren. Er hat mich gefragt, ob ich bei der Trauung von Annika und Christoph Ndongtume übersetzen könnte. Da käme die Familie, die wären französischsprachig. Und ich hatte mehrere Jahre im französischsprachigen Ausland in der Schweiz gelebt. Und ich habe dann zugesagt. Das war super vorbereitet, alles hatte ich schriftlich. Und die Familie war total begeistert, weil sie das natürlich nicht erwartet haben, dass jemand simultan übersetzt. Und außerdem war das der Beginn einer faszinierenden Freundschaft mit den beiden, als dann Kinder kamen. Ich bin dann zur Gebetspatentante geworden. Und nochmal Bezug zu nehmen auf Corona. In der Corona-Zeit hat mich mein entzückendes Patenkind Livia angerufen und hat gesagt, Tante Sabine, wir haben jetzt entschieden, dass du zu unserer Familie gehörst und du kannst jetzt immer kommen, auch wenn Corona ist. Und also es ist eine tolle Freundschaft. Da kommen sie gerade, wie ich, meist ein bisschen zu spät. Und ich sage mir, das ist, wenn ein Pastor die ganze Gemeinde im Blick hat und den Gottesdienst so gestalten möchte, dass auch Gäste willkommen sind. Und dafür nochmal von vorne auch ein ganz herzliches Dankeschön, dass du so gesorgt hast für Annika und Christoph. Und das hat Folgen getragen und das ist ein Segen. Jetzt aber neu. Der Fokus auf Mission im Blick. Einmal im Monat wollen wir von hier vorne den Blick der Gemeinde auf Mission richten. Und eine Familie, die wir begleiten schon seit langem, sind André und Sonja Pascha mit ihren Kindern. Und ich habe ganz frische Grüße vom André, mit dem habe ich gestern telefoniert. Er war unterwegs, wie so oft im Dienst des Herrn, mit jungen Erwachsenen, mit Jugendlichen auf einer Freizeit in Ebersbach. Und er hat gerne einige Anliegen weitergegeben. Als allererstes, die Tochter Andressa war jetzt zweimal im Krankenhaus. Das waren sehr, sehr intensive Zeiten für die Familie. Wie die meisten wissen werden, Andressa ist behindert und sie hatte eine schwere Lungenentzündung und musste auch ein zweites Mal ins Krankenhaus mit Wasser in der Lunge. Und sie freuen sich, wenn wir damit beten, sowohl für Andressa als auch für André und Sonja, dass sie das gut tragen können. Dann hat André mir fröhlich erzählt, dass er ja im Oktober in Rente geht und dass der Herr da Segen geschenkt hat. Sie wären im Gespräch mit einer Person. Es ist dort auch eine halbe Stelle in Duisburg. Denn da muss ja dann auch immer noch eine andere halbe Stelle dazukommen, damit die Familie ernährt werden kann. Das läuft gut, da ist er sehr dankbar, dass die Gemeindestelle da weiter, dass das laufen kann und gut von jemand begleitet wird. Und er sagt, er freut sich sehr über die Jugendarbeit in der Gemeinde, weil das wirklich eine internationale Truppe ist. Viele Kulturen kommen zusammen und sie denken sogar über eine Missionsreise im nächsten Jahr nach. Ich bitte euch aufzustehen und ich bete stellvertretend für uns, für André und Sonja Pascha. Lieber Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diese Familie, die mit so viel Engagement lange in Südamerika im Einsatz war. Und wir danken dir, dass du ihnen auch in Duisburg Türen geöffnet hast zu einem interkulturellen Dienst. Danke für die tolle Jugendgruppe, die sie haben in der Gemeinde, das Interesse, das Engagement. Danke, dass du da Segen schenkst. Und wir beten auch für die Pläne für eine Missionsreise mit den Jugendlichen. Vater, wir danken, dass es gute Entwicklungen gibt für einen Nachfolger, wenn André am 1. Oktober in Rente geht. Danke, dass du auch da Segen schenkst. Und Vater, wir beten für Andressa. Du siehst sie in ihrer Situation. Du siehst, wie ihr Körper gekämpft hat in den vergangenen Wochen im Krankenhaus. Wie schwierig es ist, ja, ein Kind im Krankenhaus zu wissen mit ja, schweren Sorgen und Nöten, mit Kampf um Luft. Und wir wollen dir Andressa anbefehlen. Wir wissen, dass du der gute Herr und der gute Arzt bist. Und wir bringen sie dir und beten für Sonja und André, aber vor allem auch für Andressa und die Ärzte. Danke, dass du sie im Blick hast und sie segnest. Amen.
Wir wollen jetzt das nächste Lied singen, was mir in der Vorbereitung gerade auch zu dem Thema sehr aufs Herz getragen wurde, in den Kopf kam. Ihr seid herzlich eingeladen, zuzuhören, mitzusingen. Dabei werden die Kollekte eingesammelt für die Belange der Gemeinde.
Never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear your whisper underneath your breath. I hear your SOS, your middle of the darkest night, it's true.
Was ist ein Palindrom? Ein Palindrom, das ist ein Wort, das man sowohl vorwärts als auch rückwärts lesen kann, mit jeweils unterschiedlichen Bedeutungen. Ich sage mal ein Beispiel, Lauf. Andersrum, faul. Oder ein zweites, Lage, egal, richtig. Ist schon mal jemandem von euch aufgefallen, dass man das Wort Leben rückwärts lesen kann? Dann heißt es Nebel. Und jetzt stellt sich die Frage, ist das ein Zufall? Oder könnte das nicht auch ein Ausdruck für eine viel tiefere Wahrheit sein? Denn ist das Leben nicht für wirklich viele Menschen ja zu einem fast undurchsichtigen Nebel geworden? Orientierungslosigkeit, gesellschaftliche Kälte, die Einsamkeit vieler Menschen, Hilflosigkeit, Ängste und der Zustand der ganzen Welt. Das sind doch treffende Beschreibungen und Stichpunkte für solch einen nebligen Zustand. Und dahinter stehen ja Fragen wie, wohin soll mein Weg gehen? Was ist das Ziel? An wen oder was kann ich mich überhaupt noch halten? Wer geht mit mir? Wo bekomme ich Hilfe? Wo finde ich Schutz? Damit sind wir beim Thema der Predigt. Wenn es mir zu viel wird, wo finde ich Schutz? Es wird heute in der Predigt um einige Verse aus Psalm 16 gehen, aus einem Lied Davids. Und ob wir hier Antworten auf einige dieser Fragen finden, ich bin weiterhin gespannt. Ich möchte vor der Predigt noch einmal beten. Wem das möglich ist, bitte ich aufzustehen. Ja, das sind Fragen, die viele Menschen sicher bewegen. Wo finde ich Schutz? Wo finde ich Halt? Wer tritt für mich ein? Wer hat wirkliches Interesse an mir? Wem bin ich wichtig? Wir sehen den Zustand der Welt. Wir sehen das Leid an so vielen Stellen. Wir sehen, dass Menschen um Hilfe schreien und das Gefühl oftmals da ist, keiner ist da, der für sie eintritt. Ja, wir können das hier an dieser Stelle nicht im Detail klagen. Aber du kennst es. Und du weißt, wo diese Welt so neblig geworden ist für uns, dass wir überhaupt nicht mehr den Durchblick haben. Von daher, ich bin sehr dankbar zu wissen, dass wir in dir letztlich eine Basis, einen Grund für unser Leben haben. Und genauso wichtig, dass wir eine Zukunft haben bei dir. Wir bitten dich, dass du zu uns sprichst in der Predigt, dass du Rolfs Gedanken, Rolfs Predigt segnest, uns zum Guten. Hab Dank dafür. Amen.
Ja, also das fing eigentlich in meiner Zeit hier in Dortmund an, dass ich Einkehrzeiten so einmal jährlich gemacht habe in der Kommunität Koinonia. Damals war das so ein Ort, ich weiß gar nicht genau, wie hieß, in der Nähe von Hess, von Kassel im Hessischen. Und die jetzt inzwischen sind diese Einkehrzeiten, wo ich hinfahre, in Hermannsburg bei Hannover. Und ich... Was für mich so ein ganz großer Gewinn ist, also man kennt das ja, Bibellesen, und dann hat man so Bibellesepläne vielleicht, oder man liest so zufällig oder ganze Bücher durch, wie auch immer. Und durch die Kommunität Koinonia, da ist mir das begegnet, dass ich ein Bibelwort habe, habe ich mir dann selber rausgesucht oder das wurde mir so mitgegeben. Und das Bibelwort begleitet mich immer über eine lange Zeit hinweg. Ich habe das mal so erklärt, ja, man kann Bibel so flächig lesen, mehrere Kapitel jeden Tag und nimmt da auch eine Menge auf. Oder aber man liest einen Vers aus der Bibel vielleicht nur und in diesem Vers, da erschließt sich das ganze Evangelium und man staunt, was in diesem einen Satz oder in diesen wenigen Sätzen so drinsteckt. Genauso ist mir das gegangen mit dem Predigtext für heute, Psalm 16. Und heute möchte ich über die ersten vier Verse etwas sagen. Von dem, was Gott mir so hat aufleuchten lassen in diesem Text. Ja, ihr könnt es wahrscheinlich da hinten gar nicht sehen. Da ist so eine gestresste Frau in dunkelrot. Die rotiert so in einem Büro. Alles fliegt um sie herum. Wenn es zu viel wird, wo finde ich Schutz? Vielleicht haben wir auch einige Ausnahmen hier, aber ich erlebe das schon, dass viele von uns in schwierigen Zeiten leben. Also, wenn ich so reingucke hier in die Menge, würde ich mal sagen, da sind doch eine ganze Reihe von Leuten, die 50 Jahre und älter sind. Ja, und da, wenn du noch im Berufsleben stehst, dann entdeckst du, boah, ich stehe in Konkurrenz mit jüngeren Kollegen oft. Bin ich schon auf dem Abstellgleis? 50 Jahre und älter, das heißt auch, was ist mit den Eltern, mit den eigenen Eltern? Die brauchen oft Hilfe. Das kostet Zeit und Kraft, wenn es in die Pflege geht, sehr schwierig. Die eigene Gesundheit ist oft angegriffen. Kräfte lassen nach, wenn Kinder noch da sind und überhaupt, wenn Kinder da sind in der Familie, die brauchen Unterstützung, finanziell vor allem. Und dann auch die Fragen, die in dieser Lebensphase, in diesem Lebensalter hochkommen. War es das jetzt schon? War das schon alles, was ich in meinem Leben erreichen wollte? Kommt da noch mehr? Habe ich Dinge richtig gemacht? Will ich mich? Muss ich mich verändern noch? Aber keine Sorge, also diejenigen, die jünger sind, denen geht es nicht besser. Kleine Kinder rauben den Schlaf, kosten viel Zeit, beruflich wird viel erwartet. Mobilität steht ganz oben an. Viele finanzielle Lasten sind zu stemmen und insgesamt sind es einfach viel zu viele Bälle, die in der Luft gehalten werden müssen. Ja, und wenn wir dann in die Welt schauen um uns herum, da ist ja ständig ein neues Ding am Laufen. Also ich finde diese Redewendung so schön. Ständig wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. eine Krise, Herausforderung jagt die nächste. Flüchtlingsströme hatten wir 2015, dann kam die Corona-Pandemie. Jetzt erleben wir Trump in den USA, stellt die Welt auf den Kopf und wir sind zwischen Kopfschütteln und Entsetzen. Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten und die Angst kommt dann auch zu uns. In den Nachrichten jetzt die Frage, ist das der letzte Sommer, den wir in Frieden noch erleben? Große Unzufriedenheit vieler mit den bisherigen Regierungen, gegenseitige Vorwürfe und Anschuldigungen. Extreme Positionen werden stärker und. Und natürlich auch in unserem engsten Kreis, in Familien und Ehen, Konflikte. Das ist gar nicht so einfach, miteinander auszukommen, wenn doch die Lebensentwürfe von uns immer mehr individualistisch auch sind. Ja, also ich könnte da jetzt noch viel weiter zu sagen. Die Frage ist, was schützt dich, was schützt mich, wenn alles zu viel wird? Wo ist der Safe Place? So sagen meine Kinder immer, Safe Place. Man könnte sich ja sagen, ja, ich muss effektiver mit all dem umgehen, meine Leistungen vielleicht optimieren, verbessern, vielleicht den Stress ausgleichen, mir etwas Gutes tun, mehr Gutes tun, aussteigen aus belastenden Situationen, vielleicht einfach auch kündigen und ganz raus. Aber es ist alles nicht so einfach. All diese Dinge bringen nicht zwangsläufig den Schutz, den Halt, den Rahmen, der mir gut tut. Und ich möchte euch deswegen heute eine Antwort vorstellen auf diese Frage, was kann ich denn tun in so einem Chaos um mich herum? Was kann ich denn tun? Wo finde ich denn einen sicheren Ort, einen Safe Place? Und ja, wir sind ja in der Gemeinde, das ist dann klar, Jesus, nicht? Aber das funktioniert ja gar nicht so einfach. Das wäre ja zu schön, wenn wir einfach sagen, ich bete und dann ist alles weg. Deswegen lasst uns mal gemeinsam diesen Psalm, die ersten Verse durchbuchstabieren. Ein Lied Davids. Behüte mich Gott, denn bei dir habe ich mich geborgen. Ich sagte zum Herrn, mein Herr bist du, mein ganzes Glück bist du allein. An den Heiligen, die im Land sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nacheilen. Ich will ihre Trankopfer von Blut nicht spenden. Ich nehme ihren Namen nicht auf meine Lippen. Das Erste, was mir hier auffällt, und das habe ich so wirklich visualisiert mitgenommen aus meiner Einkehrzeit, auf die Frage, wenn es zu viel wird, wo finde ich Schutz? Da ist die Rede von David, der König Israels, der in seinem Leben häufig erfuhr, dass ihm alles zu viel wurde. Also die fehlende Anerkennung seiner Brüder, der Kampf mit Goliath, der viel größer war als er, fehlende Anerkennung des Königs Saul, der ihn sogar umbringen wollte, ständig auf der Flucht, seine eigenen Fehler, der Aufstand seines Sohnes, seine Flucht als König und. David... Von David heißt es, er stärkte sich in Gott. Er fand Schutz in einer Verbindung, in seiner Verbindung mit Gott. Gott wurde für ihn mehr als eine Religion. Er war für David ein ständiges Gegenüber. Darum dreht sich das in Psalm 16. Und sowas ist eine ganz kostbare Erfahrung. Nicht selbstverständlich. Und das kommt nicht daher, dass man einen Gottesdienst besucht, Bibel liest oder betet. Ich habe gestern eine Kleingruppe, Minigruppe gehabt und da sagte mir jemand, ja, Bibel lesen bringt auch nichts. Also das hilft mir überhaupt nicht weiter. Da begegne ich Gott nicht, da erlebe ich Gott nicht. Aber was dann? Manche machen diese Erfahrung, andere nicht, dass Gott zu einem Gegenüber wird. Und ich empfinde, David gibt uns mit diesem Psalm einen Schlüssel dazu. Behüte mich Gott, denn bei dir habe ich mich geborgen. Eine doppelte Bewegung habe ich das überschrieben. Zwei Bewegungen aufeinander zu. Schütze mich Gott, denn bei dir habe ich Zuflucht gesucht. Könnte man auch übersetzen, zu dir habe ich mich geflüchtet. Also David bewegt sich auf Gott zu. Mit seinem Gebet. Er läuft aus seiner Situation, aus seinen Krisen zu Gott hin. Er sucht ihn in der Hoffnung, dass er bei Gott Zuflucht findet. Und wenn er das tut und wenn wir das tun, ist das keine Flucht. Keine Flucht aus der Krise, kein Weglaufen, sondern es ist ein Nachhausekommen. Du läufst zu dem Ort, an den du eigentlich im tiefsten Grunde hingehörst. Du kommst zu deinem Schöpfer. Du kommst zu dem Gott, der dich kennt und der dich liebt, der dich schon vor deiner Geburt kannte, der dich immer im Blick hat, liebevoll im Blick hat. Das ist die eine Bewegung von David. Und die andere Bewegung kommt von Gott. Schütze mich, Gott, sagt David, behüte mich, sei mein Hüter, bewache mich, sei mein Wächter. Im Alten Testament war es die Aufgabe eines Hirten, seine ihm anvertrauten Tiere zu bewachen, zu hüten. Das ist das gleiche Wort, was hier verwendet wird, was David verwendet. Schütze mich, ich habe mich zu dir, bei dir Zuflucht gesucht. Und so wie ein Hirte um seine Tiere, ihm anvertrauten Tiere, einen Zaun aus einer Dornenhecke baute, um zu verhindern, dass gefährliche Raubtiere der Herde schaden konnten, so baut Gott eine Schutzmauer, einen Schutzzaun für dich. Er selbst ist und will deine Schutzmauer werden. Ein anderes Bild dafür ist, Gott hält seine Hand um dich. Also, du flüchtest dich zu Gott und Gott mit seiner Hand umgibt dich und schützt dich. Es geht darum, dass Gott dein Innerstes schützt. Hier wird nicht versprochen, dass Gott alle schwierigen Umstände und Situationen von mir fernhalten wird. Das hat David auch nicht erlebt, das hat Jesus auch nicht erlebt, auch nicht seine Jünger. Aber es geht darum, dass Gott dich in der Krise, im Stress schützt, dass er dein Innerstes bewahrt, dein Herz, deine Seele. Davon spricht dieser Psalm. Es geht darum, dass Gott eine Schutzmauer um dein Innerstes baut. Und dein Innerstes, das ist der Ort, wo du mit Gott zusammen bist, wo du ihm begegnest. Und wenn dieses Innerstes geschützt ist, dann gibt es Dinge, die haben dort keinen Platz mehr hinter der Schutzmauer, die Gott für dich ist. Dinge, die weggehen, wenn du geschützt mit Jesus in deinem Innersten bist. Zum Beispiel Hass und Wut, Ablehnung von Menschen. Das weicht, weil Gott eine Schutzmauer baut, kommt das nicht da rein. Zum Beispiel das Gefühl, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht okay und ich werde auch nicht okay sein. Es reicht nie. Und Gott baut eine Schutzmauer und das bleibt draußen vor. Zum Beispiel die Erwartung anderer, die dich erdrücken und du sagst, wie werde ich das denn schaffen? Ich habe gar keine Luft zu atmen. Und dann ist da diese Schutzmauer, die Gott baut, wo nichts davon durchkommen kann. Nicht, weil ich oder du, weil wir eine tolle Art hätten zu beten, zu meditieren, wie auch immer, sondern weil der mächtige Gott dein Hirt, dein Fürsorger ist, der dich schützt. Ein schönes Bild, was ich finde im Neuen Testament, das auch ausdrückt, dieser doppelten Bewegung, ich flüchte mich zu Gott und Gott schützt mich, ist das vom Vater und dem heimkehrenden verlorenen Sohn. Und da gibt es dieses Bild von Rembrandt, der seine Arme der Vater seine Arme um den Sohn schließt und der Sohn ist angekommen, er ist zu Hause. Und beim Vater ist Schluss mit der Rennerei, mit der Ungewissheit, mit der Angst, mit dem Fressen von Schweinefutter. Das, was David uns hier weitergibt, ist das Versprechen. Wenn du dich auf Gott zubewegst, dann geht das nicht ins Leere, sondern dann kommst du in einen geschützten Bereich. Und deswegen sage ich für mich, ich kann mir nie genug Zeit nehmen, auf Gott mich zuzubewegen. Das ist etwas, was so bedeutsam ist für mich, für uns, dann diesen Schutz zu finden, diese Geborgenheit. Aber es braucht auch Zeit, es braucht Raum in meinem Leben, in deinem Leben. Dann ist die zweite Frage, der zweite Punkt, die Herrschaft Gottes anerkennen, aber die zweite Frage ist, wie mache ich das denn? Wie berge ich mich denn bei Gott? Wie suche ich Zuflucht bei Gott? Und hier ist dieser zweite Vers, finde ich, sehr wichtig. Dort erklärt David nämlich, wie er bei Gott Zuflucht gefunden hat, sich bei ihm geborgen hat. Ich sagte zum Herrn, mein Herr bist du, mein ganzes Glück bist du allein. Da fällt mir zunächst mal auf, dass da zuerst steht, mein Herr bist du, und als zweites dann, mein ganzes Glück bist du allein. Also in der Zeit, wo ich hier in Dortmund war, haben wir oft ein Lobpreislied gesungen, mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber. Mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebesspender bist du. Du tust im Innern meiner Seele gut. Du tust, was Balsam auf den Wunden tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere. Also ich finde, das beschreibt schon ganz gut, was David sagt. Mein ganzes Glück bist du allein. Aber zuerst sagt David, mein Herr bist du. Und die Reihenfolge ist wichtig. Das ist ein Bekenntnis, eine Entscheidung. Erst, wenn ich mich, wenn du dich unter die Herrschaft von Jesus unterordnest, dann, wenn wir dieses Glück erleben, diesen Segen. Es wird mit Gott und mit Jesus nur gut sein, wenn du mit Jesus über alle deine Dinge sprichst und er dir etwas sagen darf, er hineinreden darf in dein Leben, wenn er dir die Richtung zeigen darf und du da lang gehst, wo er dir einen Weg zeigt. Ob es um Zeit geht, um Geld geht, um Sex, um Arbeit, um Autos, um Häuser, was auch immer. Mein Herr bist du. Das meint, ich bin nicht der Herr. Ich bin nicht der Maßstab meines Lebens. Ich bin nicht das Kriterium, anhand dessen Entscheidungen getroffen werden. Das ist Jesus, das ist Gott. Und da passieren, wenn wir uns darauf einlassen, immer wieder Überraschungen. Wir wissen nicht von Anfang an, in welche Bereichen uns Jesus wie führen wird, ausrichten wird, korrigieren wird, leiten wird. Als ich Anfang 20 war, hatte ich eine große Leidenschaft für Musik und für Gitarre. Ich wollte Musik studieren, habe damit auch begonnen, aber Jesus hat mich einen anderen Weg geführt mit meinen Begabungen in diesem Bereich. Und in den zurückliegenden Wochen, jetzt bin ich ganz dicht am Heute, habe ich mich viel um eine Tante von mir gekümmert, die plötzlich zur Witwe wurde. Ihr kennt das bestimmt. Das brauchte immer mehr Zeit. Mehr Zeit, als ich hatte und habe. Viele Dinge sind liegen geblieben und gleichzeitig gab es da die Erwartung in der Verwandtschaft, ja, das ist aber auch wichtig, dass wir das wuppen, dass du da am Start bist. Und ich hatte das Gefühl, ich kann so nicht weitermachen. Das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, Herr, was soll ich tun? Und ich hatte den Eindruck, als ob Jesus mir antwortete, fürchte keinen Konflikt, gehe mutig vorwärts, triff Entscheidungen, ich werde dir den Rücken stärken. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kommt Rolf denn auf solche Sachen? Da sage ich nachher noch was zu. Im Lauf dieses Tages, wo ich am Morgen das in meiner stillen Zeit gehört hatte, kamen mehrere Gesprächssituationen und ich wagte dann die Entscheidung und öffnete den Weg für eine rechtliche Betreuung, weil mir ganz klar war, das ist angemessen, das ist richtig. Ich sagte das schon, als ich Anfang 20 war, wusste ich nicht, in welche Situation ich kommen würde, als ich zu Jesus sagte, mein Herr bist du. Aber mir war klar, ich wollte das tun, was mir Jesus zeigt. Das war meine Entscheidung. Und warum? Weil ich das Vertrauen hatte, das ist der beste Weg, den ich für mein Leben gehen kann. In Vers 2 heißt es wörtlich, all mein Gutes, alles Glück, aller Segen, den es in meinem Leben gibt, steht nicht über dir, geht nicht über dich hinaus. Gott, Jesus, du bist mein höchstes Glück, mein höchster Segen. Das finde ich sehr realistisch, was David sagt. Es gibt viele schöne Dinge in meinem, in deinem Leben. Ich weiß, die darf ich auch genießen. Aber sie sind zweitrangig, wenn es um Jesus geht. Zum Beispiel die Liebe zwischen meiner Frau und mir, meine wunderbaren Kinder, das tolle Auto, die starke Gitarre, die ich gekauft habe, die erfüllende Arbeit oder ein Hobby, das ich vielleicht habe. Alles ist wunderschön, aber das steht nicht an erster Stelle. Nicht, weil das nicht sein dürfte, sondern weil ich entdeckt habe, was Paulus in Kolosser 2, Vers 3 sagt, in Christus liegen verborgen alle Schätze von Weisheit und Erkenntnis. Es gibt nichts Besseres, als wenn ich Jesus an erster Stelle in meinem Leben habe. Aber so einfach ist die Sache nicht. So einfach trifft man eine solche Entscheidung nicht und sagt, Jesus ist der Herr über allem. Und da kommen die Verse 3 und 4 ins Spiel. An den Heiligen, heißt es dort, die im Lande sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Dieser hebräische Text, der hinter diesem Vers steht, ist schwierig zu verstehen. Vielleicht ist beim Abschreiben etwas durcheinander geraten, deswegen gibt es sehr unterschiedliche Übersetzungen. Ich versuche mal eine wörtliche Übersetzung. An den Heiligen, die im Land sind, an den Königen und Machthabern hatte ich all mein Gefallen. Und dann, wenn man das so, die Worte so zuordnet, dann waren die Heiligen vielleicht gar nicht wirklich so heilig, sondern Menschen oder Götzen, die von anderen aufs Podest gehoben und verehrt wurden. Und wenn man Vers 3 so versteht, dann kommt man zur Übersetzung der guten Nachricht. Im Land werden viele verehrt, Menschen oder Götter, an denen auch ich meine Freude hatte. Jetzt aber sage ich, wer anderen Göttern nachläuft, muss seine volle Strafe tragen. Ich gieße diesen Göttern kein Opferblut mehr hin, nicht einmal ihre Namen spreche ich aus. Das gibt es auch heute, Heilige in unserem Land, Menschen, Gruppen, wo die Mehrheit begeistert zustimmt und wo wir sagen, ja genau, so muss das sein, so ist das richtig. Und das wechselt auch, das ist mal so und mal so. Kann man jetzt in den USA sehen, wenn Trump dran ist, wie auf einmal das Fähnlein in die andere Richtung gehängt wurde von Firmen. Vorher war Vielfalt, Gender war absolut notwendig. In den Firmen gab es Beauftragte für. Kam Trump, wurde sofort alles abgeschafft. Und dann waren auf einmal ganz andere. In solchen Situationen ist deine und meine Entscheidung gefragt. Wie positioniere ich mich dazu, was so Mainstream ist, wo alle sagen, das musst du haben, so musst du denken, so sollst du dich verhalten. Manchmal ist das ganz klar von der Nachfolge Jesu her, was zu tun ist. Zum Beispiel, wenn es um die 10 Gebote geht. Lügen, nicht gut. Töten, auch nicht sinnvoll. Stehlen, die Ehe brechen, nein. Aber manchmal ist das auch komplex. Dann gibt es nicht nur Schwarz-Weiß, sondern gibt es Grautöne und davon eine ganze Menge. Es geht um Entscheidungsprozesse, die sehr differenziert sein können. Was geht gar nicht? Was kann ich so oder so sehen? Wo verweigere ich mich? Wo bin ich offen? Und ich finde, das ist vor allem dann sehr spannend, wenn ich unterwegs bin, wenn wir unterwegs sind mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Also ich bin als Musiker auch am Start, das haben wir gehört. Und da stehe ich für mich immer wieder mal vor der Frage, mit welchen Musikern kann ich denn ein gemeinsames Projekt machen? Mit welchen Musikern stelle ich mich auf eine Bühne und mit welchen nicht? Gibt es da eine Grenze und wenn ja, wo liegt sie? Und da habe ich schon oft die Situation gehabt, dass ich gebetet habe und Klarheit suchte und brauchte. Jesus mutet uns zu, dass wir unterscheiden. Diese Unterscheidung kann bei allen, das gibt es bei allen wichtigen Lebensfragen. Beruf, Partnerschaft, auf wen, auf was lasse ich mich ein? Wo binde ich mich für die nächsten Jahre, für ein ganzes Leben? Ethische Fragen. Was kann ich machen? Kann ich in dieser Firma arbeiten? Immer wieder spannende Fragen. Und Jesus mutet uns das zu. Aber hinter all dem steht die Frage, wem gehört mein Herz? Wer oder was ist mein Herz? Und die Entscheidung darüber fällt in diesem Innersten, in diesem Schutzraum, von dem ich zu Anfang gesprochen habe. Also, wenn wir Entscheidungen treffen wollen, dann brauchen wir zuerst den Rückzug in diesen geschützten Raum, von dem David spricht. Und dieser Rückzug, der kommt da, wo wir die Entscheidung treffen und sagen, Jesus ist für mich meine Nummer eins, mein Herr, weil er für mich sein Leben am Kreuz gegeben hat, weil er für mein Versagen, meine Schuld, meine Uneindeutigkeiten am Kreuz den Preis bezahlt hat. Und wenn wir Jesus dieses Vertrauen schenken, diesen Raum in unserem Leben einräumen, dann entwickelt sich das, dass Klarheit in unser Leben hineinkommt. Dann werden Dinge eindeutiger. Ich will euch erzählen, was mir hilft in letzter Zeit. Ich denke, da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze. Ich habe gemerkt, mein Gebetsleben, das war so flüchtig. Ich habe ein Gebet gesprochen und ich habe Gott oft meine Dinge hingelegt und einige Zeit später wusste ich das schon nicht. Oft war das schon am nächsten Morgen, am nächsten Tag gar nicht mehr so präsent. Und was mir geholfen hat, ist, dass ich Gebete formuliere und aufschreibe in ein Gebetsbuch, Tagebuch. Und da habe ich eine interessante Entdeckung gemacht, dass ich am Morgen da stehe und sage, Herr, dieser Tag, da sind mehrere Dinge auf meinem Ticket und das ist schwer zu handeln und ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich weiß nicht, wie ich entscheiden soll, ich weiß nicht, wie ich die Dinge unter einen Hut kriege, ich weiß nicht, was ich da einbringen soll, mir fehlt es an Weisheit, so. Und dann habe ich das formuliert und am nächsten Tag sitze ich da wieder mit meinem Buch und sage, wow, das hat sich ja erstaunlich geklärt. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, sondern oft. Und ich habe gemerkt, ich nehme das nicht wahr, wenn ich bete und Gott erhört das Gebet. Da ist so viel Action in meinem Leben, da verpasse ich das einfach, diese Wahrnehmung, Gott hat geantwortet. Und das ist das eine. Aber das andere ist, dass ich in dieses Gebetstagebuch auch hineinschreibe, wenn ich eine konkrete Frage habe. So war das ja mit meiner Tante auch, wo ich gesagt habe, Herr, das geht so nicht. Und ich möchte aus der Nummer raus, aber ich weiß auch nicht wie. Und wenn ich so eine Frage formuliert habe, dann bin ich still. Dann warte ich einfach und sage, Herr, bitte sprich du zu mir. Und wisst ihr, dann passiert etwas und das ist schwer einzuordnen. Da ist auf einmal ein Impuls, ein Gedanke in mir. Könnte auch meiner sein. Ist es aber oft nicht. Warum ist es das nicht? Weil es eine andere Qualität hat, ob ich mir selber Gedanken mache oder ob Gott etwas in mein Denken hineinbringt. Weil es einen Unterschied macht, ob ich mich ganz bewusst zum Gebet hinsetze und erwarte, Herr, sprich du zu mir, oder ob ich einfach sage, jetzt will ich mal nachdenken, was mir Gutes, Schlaues einfällt. Gott hat versprochen, ich will meinen Heiligen Geist denen geben, die mich bitten. Und so dürfen wir, darfst du darauf vertrauen, wenn wir so eine Frage an Gott stellen und sagen, rede du zu mir, dass da was kommt. Ich war mir sehr unsicher bei dem, was ich mir dann so im Lauf der Wochen und Monate da in dieses Gebetstagebuch aufgeschrieben habe. Immer wieder unsicher. Aber ich habe gemerkt, vieles von dem, was ich aufgeschrieben habe, hat mich Monate begleitet. Und Jesus hat dadurch immer wieder zu mir gesprochen. Das hatte eine Qualität, dass da Gott durch seinen Geist wirklich mir etwas gezeigt und gesagt hat. Ich glaube, Gott redet viel häufiger zu dir und zu mir, als wir das wahrnehmen. Aber es geht verloren, es geht verschütt und das ist schade. Also ich meine, Gott kann damit leben, dass wir sowas verpassen, aber wir schaden uns vor allem damit. Wir schneiden uns ab, ich schneide mich ab von ganz vielen Lebensmöglichkeiten. Also, ich bin im Moment so am Punkt, da bin ich durch meine Kinder auch drauf gestoßen worden, es gibt so verschiedene Ansätze, dass man so Gewohnheiten im Alltag verankert, Microhabits entwickelt, so. Ganz kleine Sachen eigentlich, die nicht sehr, sehr groß sind, aber so, dass ich den Morgen, wenn ich aufstehe, ganz bewusst mit einer Kommunikation mit Jesus beginne. Sag, guten Morgen, Herr. Ich freue mich auf diesen Tag mit dir. Ja, wirst du sagen, das ist ja nichts Besonderes, aber es ist so eine kleine Gewohnheit. Es ist ein erster Schritt im Tag. Oder ich habe ein Bibelwort. Ich bin nicht so gut darin, mir Sachen irgendwo hinzupinnen, aber ich lerne Bibelworte auswendig. Und dann wiederhole ich einfach dieses Bibelwort. In dem Psalm 16 steht ein Satz, ich habe den Herrn zu meinem ständigen Gegenüber gemacht. Gibt es eine Übersetzung, die hat das so. Und dann sage ich, danke Herr. Ich sage diesen Satz und sage, danke Herr, dass du an diesem Tag mein ständiges Gegenüber sein wirst. Ich möchte dich einladen, finde für dich solche Gewohnheiten, wo du das verankerst, dass du in den Schutzraum mit Jesus, mit Gott kommst und dass du erlebst, wie in diesem Raum Klarheit wächst für dein Ja und dein Nein zu Situationen, zu Menschen. Und dass in diesem Schutzraum Frieden wächst und Getriebenheit zurückgeht. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, danke, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen. Und so wie der Sohn heimkehrt, der verlorene Sohn heimkehrt zu seinem Vater und der Vater die Arme ausbreitet und schon auf ihn gewartet hat, so wartest du auf uns. Schütze mich, Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht. Lass uns das erleben, dass du wirklich, wenn wir uns auf dich zubewegen, deine Hand um uns schließt, einen Zaun um uns baust, wo all das nicht durchkommt, was unser Leben schädigt, uns krank macht. Danke, Jesus, dass wir bei dir so nicht ins Leere laufen, sondern ankommen. Amen.
In den nächsten Liedern geht es um diesen Schutzraum, um Ruhe bei Gott, um dieses Auge im Sturm, wo man ankommen kann, wo man Ruhe finden kann, trotz allem, was irgendwie um einen herum ist, an Streit, an politischem, an Sorgen, an Ängsten. Ich lade euch ein in diese Zeit, ich lade euch ein zuzuhören, ich lade euch ein mitzusingen und wer möchte, kann gerne aufstehen. Thank you.
Und seine große Kraft, wenn die
Vielen Dank, lieber Rolf, dass du uns etwas Handfesteres mitgegeben hast, wo wir Schutz und Geborgenheit finden dürfen. Vielen Dank dafür. Zum Ende des Gottesdienstes gibt es immer noch Nachrichten aus der Gemeinde. Ich darf einige wichtige Dinge in der Gemeinde ankündigen. Ganz wichtig ist für alle Kinder der Kindergottesdienst Aktionstag am 3. Draußen liegen auch Flyer, habe ich gesehen. Die dürft ihr bitte mitnehmen oder ansonsten die Eltern, die hier sind. Meldet euch bitte an Stefan bei dir. Gut. Nach dem Gottesdienst gibt es wieder Angebot für Gespräche. Seelsorge darf in Anspruch genommen werden und es gibt die Möglichkeit zu einem Austausch, den Rolf auch nochmal zu fragen und einander ja einfach im Gebet zu begleiten, Gebetsanliegen auszutauschen oder was so anliegt. Vielleicht könnt ihr euch auch austauschen, wie ihr selbst mit Gott in Kontakt kommt. Rolf hat gesagt, er hat sein Gebetsbuch. Da gibt es vielleicht ganz tolle Sachen, die wir uns gegenseitig auch zusprechen oder wo wir uns Mut machen können. Ganz wichtig ist auch, den Termin habt ihr auch alle schon gehört, die Gemeindemitgliederversammlung am 13. Mai. Bitte schreibt es doch mal in euren Kalender. Norbert hat auch noch eine Ansage.
Ja, eigentlich sogar zwei. Zum einen möchte ich euch ganz herzlich einladen zum Dienen. Und zwar hier zum Dienen in Körne. Samstag in einer Woche ist die Aktion Körne putzt sich raus, Körne räumt auf. Und ich war in den letzten Jahren mehrmals mit dabei. Und das ist einfach eine tolle Gelegenheit, hier einen Dienst zu tun, hier auch für unseren Stadtteil und zum anderen auch in Gespräche zu kommen. Also Samstag in einer Woche von 9 bis 11. Wir haben leider, was heißt leider, wir haben parallel dazu ist unsere Klausur. Ich kann selber daran nicht teilnehmen, aber vielleicht können einige das möglich machen. Ich fände das ganz toll. Und dann habe ich noch ein Gebetsanliegen. Am kommenden Donnerstag, am 1. Mai, wird Lukas Haug, unsere Schwangerschaftsvertretung, wenn man so will, hier mit seinem Dienst beginnen. Er wohnt ja mit seiner Frau Gesche schon seit einigen Wochen hier in Köln, ist ja auch schon regelmäßig hier in der Gemeinde gewesen. Entschuldigung, in Dortmund, ja, okay.
In Köln.
Von Köln nach Dortmund gezogen. Und ich denke, wir sollten dafür beten, dass Lukas ganz schnell jetzt hier dann auch in die Gemeinde reinkommt und von dort aus einen richtig guten Start hat. Danke dafür.
Körne putzt sich raus in 2 Wochen.
Samstag in einer Woche, ja?
10.5.
Ja.
10.5. ist in 2 Wochen.
Ja.
Samstag in einer Woche, auch richtig, aber okay.
Gut, dann wäre das auch... Bin ich on? Ja, gut. Dann wäre das auch geklärt. 2 Wochen, 10. Wir kommen zum Ende des Gottesdienstes. Bevor wir uns unter den Segen stellen, den Rolf uns zusprechen wird, wollen wir noch gemeinsam das Gebet sprechen, das Jesus uns gelehrt hat. Bitte steht dazu auf. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr schenke dir das Vertrauen, dass Jesus ein guter Herr ist. Ein vertrauenswürdiger Gott, ein Gott, bei dem du nicht zu kurz kommst, sondern wunderbar versorgt bist. Und der Friede Gottes, der höher ist als deine Sorgen und Ängste, als deine Fragen und Zweifel, dieser Friede Gottes, erfülle dich, bewahre dich, beschütze dich. Amen.